Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 37 bis 38. Das heißt, an diesem letzten großen Tag passiert nochmal etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und diese Aussage deutet an, dass die Begebenheit also an einem anderen Tag war als das, was wir letzte Woche noch betrachtet haben. Letzte Woche haben wir Jesus gesehen, wie er auf diesen Stufen steht und mit dem Volk diskutiert und redet. Wir sind nicht mehr an diesen Stufen, an diesem letzten Tag, sondern wir sind jetzt vor dem Altar in diesem Vorhof zum Tempel. Da befinden wir uns jetzt. Und diese inneren Tempelgebäude liegen hinter so einer Steinbalustrade, hinter die bei Todesstrafe kein Nicht-Jude treten darf. Wisst ihr, wer noch nicht? Frauen. Für die Frauen gab es einen Vorhof. Hier. Bis dahin durften die Frauen kommen. Der Altar steht hier. Also jüdische Frauen müssen in einem Vorhof warten. Der Eingang für sie war genannt die schöne Pforte. Da durften sie rein. Die schöne Pforte ist hier. Und da mussten sie warten, während die Männer vor diesem goldverzierten Tempel dann ihre Opfertiere übergaben. Ihr Eingang war hier am Nikanortor. Und das Allerheiligste hier, wenn ihr es seht, im hinteren Bereich, das ist das Allerheiligste. Im hinteren Bereich dieses Bauwerks, da durfte niemand hin, außer dem hohen Priester. Wie oft? Einmal im Jahr. Und wir sind heute hier, beziehungsweise Jesus war dort. Vor dem Tempel war dieser Priesterhof mit dem Altar, den ihr hier seht auf dem Bild. Nicht-Juden durften nur den Bereich der Vorhöfe betreten. Deswegen war der Tempel durchzogen mit vielen, vielen Mauern, mit Warnschildern drauf, die bis heute noch erhalten sind. Bei Todesstrafe verboten, für Nichtjuden hier zu übertreten. Klammer auf, das ist das Bild, was Paulus hat. Er hat die Mauer eingerissen zwischen Juden und Heiden. Klammer zu, wenn ihr im Neuen Testament die Briefe lest. Und jetzt ist Jesus hier. Und es ist der letzte Tag des Festes. Und das war ein Highlight. Nochmal ein großes Fest, ein Höhepunkt, eine Gedenkfeier. Und jetzt möchte ich mit euch kurz nachdenken über das Thema Gedenkfeiern. Das ist wichtig. Mit Gedenkfeiern ist es ja so eine Sache. Die wiederholen sich halt. Jahr für Jahr. Wie das Laubhüttenfest, es wiederholt sich. Gefeiert wird meist ein Ereignis, das ja wirklich stattgefunden hat. Also man feiert die Geburt, Jubiläum, Hochzeit, Todestage als Erinnerung etc. Und zu allen Feiern gibt es aber ein Original. Es gibt einen Auslöser, ein Ereignis. Was haben wir gerade für uns eine Gedenkfeier in Deutschland? Die Mauer vor 30 Jahren. Gedenkfeiern. Und dann gibt es das noch in der christlichen Kultur. Ostern, Weihnachten, Erntedank, Pfingsten. Aber gerade das Feiern, das Erinnern kann zu einem bloßen Ritual werden. Wobei man an das Vergangene denkt, es aber im Grunde bedeutungslos ist fürs eigene Leben. Es werden keine Kräfte freigesetzt. Man erinnert sich nur noch, es löst keine Begeisterung aus, keine Freude, nur noch Ritual. Aber wir feiern. Ist ja ein Gedenktag. Schaut, bei Feiern ist es so, da war mal eine wirkliche Begeisterung. Da war wirklicher Aufbruch. Nochmal, wie vor 30 Jahren, wie wir heute über den Fall der Mauer denken, ist sehr unterschiedlich. Damals war eine Euphorie. Könnt ihr euch erinnern? hat sich ein bisschen gelegt. Jetzt sieht man das Ganze ein bisschen distanzierter, realistischer, angeblich. Aber da war mal Begeisterung, da war wirklicher Aufbruch. Dadurch hat sich etwas verändert. Das hat einen gefesselt. Man wurde erfrischt, die dürstende Seele bekam Wasser. Hoffnung. Aber so nach der Zeit, so nach 30 Jahren, ach ja, Wiedervereinigung. Lass uns feiern. Ach ja, der Fall der Mauer. Ach ja, Hochzeitstag. Was bedeutet das Lachen, Heike? Ah, okay. Ach ja, Ostern. Ah ja, jetzt haben wir wieder Pfingsten. Oh, wir gehen stark auf Weihnachten zu. Merkt ihr, was hier passiert? Routine. Gehen wir nochmal mit zu diesem jährlichen Laubhüttenfest. Dieses Fest hat an Moses Wunder mit dem Felsen erinnert, dieser Felsen, der Wasser gegeben hat. Viele Seelen, viele Menschen drängten sich auf diesem Hof vor dem Altar an diesem Tag. Und ganz ehrlich, das war ein toller Gottesdienst. Und mittendrin in dieser Menge der Festbesucher ist Jesus und sieht die ganzen äußerlichen Feierlichkeiten. Aber was sieht er noch viel mehr? Verdurstende Seelen in dem ganzen Gefeier. Menschen, die Durst nach Leben haben, die eigentlich Durst nach Wasser haben. Und ich möchte heute hier nicht zu allegorisch werden, aber ich bleibe mal in diesem Bild des Wassers. In der Hoffnung, dass ihr es besser im Kopf behaltet. Jesus sagt hier, und ich nenne mal den ersten Punkt heute so. Nur in einem Wasser zu stehen, und wenn es noch so frisch ist, löscht keinen Durst. Nur in einem Wasser zu stehen, löscht keinen Durst. Ich möchte, wenn ihr mir ein paar Minuten gebt, möchte ich das ein bisschen erklären. Wo stand Jesus? Wo standen diese Menschen? Mitten im Tempel. Mitten im Tempel. Sehr herrlich, sehr nah am Heiligtum. Der Tempel wurde nach Gottes Vorgaben errichtet. Alles sollte auf den Messias hinweisen, auf die kommende Rettung. Das war eigentlich der Gedanke des Tempels. Und hier in Kapitel 7 sehen wir einen wirklich kreativen Gottesdienst. Da ist wirklich alles dabei. Also nicht nur einfach eine Predigt und ein bisschen Musik. Viel dabei. Sehr eindrücklich. Und das ist eigentlich so, wie wir Gottesdienste heute so gern gestalten würden. Und das wirklich auch versuchen. Eindrücklich, kreativ. Programm, Licht, Technik, Nebelmaschine, alles schön. Schöne Location. Damals war es ein schöner Tempel, sehr prunkvoll. Eine eindrückliche Zeremonie. Und da standen diese Menschen mittendrin. Sie stehen sozusagen in dem, was sie erinnern sollte. Mittendrin, im Wasser. Und der Tempel und die ganzen Zeremonien waren für alle sehr beeindruckend. Allein der Tempel ist ja schon ein Eindruck für sich. Und ihr könnt mal die Anfänge im Alten Testament lesen, wo das Volk so begeistert war über diesen Tempel und noch viel mehr damals über den Gott des Tempels. Für die Juden war der Tempel ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Damals. Besonders. Das war die eigentliche Herrlichkeit, Gott selbst, symbolisiert durch den Tempel und durch die ganzen Rituale. Und da standen sie nun alle am letzten Tag dieses Festes, mittendrin. Und jetzt möchte ich euch dieses Ritual erklären, was an diesem letzten Tag nochmal durchgeführt wurde. Das müssen wir verstehen, sonst verstehen wir die Aussagen von Jesus nicht so richtig. Wenige Jahrhunderte vor Jesus entstand eine Tradition, dass neben dem Wohnen in Laubhütten von Priestern täglich Wasser zum Morgenbrandopfer in einer Prozession getragen wurde. Jede Nacht wurde zum ersten Mal der Tempel hell erleuchtet. Diese waren so vier große Leuchter, die weit in die Stadt hinein zu sehen waren. Und dann am nächsten Morgen fand jeweils eine feierliche Prozession statt. Was hat man gemacht? Aus dem Teich Siloa, in dem das Wasser aus der Gihonquelle gesammelt wurde, da wurde Wasser entnommen von den Priestern. Und das haben sie dann genommen und sind dann von dieser Siloa-Quelle, Siloa-Brunnen hinaufgegangen an diesen Brandopferaltar. Ein goldener Krug war das. Und den hielten die Priester hoch. Und wenn die Prozession dann am Wassertor an der Südseite des inneren Tempelhofs kam, da kam Trompeten erklungen. Also wer Posaunenmusik nicht so mag, also damals gab es mehr Posaunen. Also Trompetenmusik. Und dann haben die Menschen Jesaja 12, Vers 3 zitiert. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und dann am Tempel angekommen, gingen die Priester unter den Blicken von Zuschauern mit diesem Wassergefäß um den Altar und der Chor sang auf den Stufen dort die Psalmen 113 bis 118. Das war die Zeremonie. Jedes Jahr. Und dann wurde an diesem Altar dieses Wasser vor dem ganzen Volk ausgegossen. Als Symbol für den Segen durch ausreichend Regen und zum anderen an die Zeit in der Wüste zu erinnern. Und dieses Ritual erinnerte auch an das Felsenwunder. Gott hat uns versorgt mit Wasser. Er hat uns durch die Wüste hindurchgetragen. Und es wies voraus auf die kommenden Tage des Messias. Ich zitiere euch nur eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 14. Da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Herrscher, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Vorausblickend. Das heißt, dieser Ausgießungsritus war innerhalb der jüdischen Tradition also auch eine Vorausschau, ein Schatten der zukünftigen Flüsse, die von Jerusalem wirklich alle Nationen erreichen werden. Und dieser ganze Ritus war damit ein Hinweis auf eine geistliche Erquickung, das, was noch kommt. Und diese Tage der geistlichen Erquickung würde wer bringen? Der Messias. Der Messias. Und als Symbol davon rann dann dieses Wasser aus dem Altar hinunter ins Kidrontal. Es wird die Welt durchdringen. So, das ist der Ritus. Und das ist das, was alle, die dabei standen, mitverfolgen konnten. Das war ein Highlight des Festes. Und jetzt passiert Folgendes. Mitten in diesem wundervollen Ritual, dieses Ritual, was an die Herrlichkeit Gottes erinnern sollte, stand dieses Volk mittendrin. Viele Menschen sahen sich diese Zeremonie an und sie feierten mit. Und ich wurde so erinnert, das ist wie heute. Wir feiern alle irgendwie eine äußere Form mit und werden irgendwie mitgezogen. Wir wissen schon, wie man feiern kann. Kriegen wir hin. Aber dann passiert etwas, was die Zeremonie völlig durcheinander bringt. Stand nicht im Programmheft drin. Die Meditation hört auf, das Ritual wird unterbrochen. Und Johannes spricht so davon. Mitten im Fest stand Jesus da und rief. Stell dir mal die Situation vor. An diesem siebten und letzten Tag, der gleichzeitig der höchste Festtag war, steht Jesus auf, mitten in der Zeremonie und unterbricht das Ganze. Unverschämt. Unser Ritus wird unterbrochen. Haben doch gerade so schön gefeiert. Und er stand während dieser Ansprache, im Gegensatz zu den üblichen Haltungen der Rabbis, die sind nämlich immer sitzen geblieben, wenn sie lehrten, er stand für alle sichtbar. Leute, der Messias im Tempel. Da platzt also Jesus in diese Zeremonie hinein, unterbricht und erklärt diesen Gottesdienst, der zwar äußerlich von allen mitgegangen wurde, alle haben mitgemacht, alle waren beteiligt an diesem Fest, äußerlich. Und jetzt stand sozusagen jeder in diesem Wasser, frisches Wasser, das war schön, herrlich, am Tempel. Aber Jesus sieht tiefer. Was sieht er? Innerlich verdurstende Seelen, die alle in einem Gottesdienst sind. Jesus steht auf und sieht trotz allem frommen Programm tiefer. Und er sagt, wenn jemand dürstet, komme zu mir. Habt ihr das Bild im Kopf? sagt, wenn ihr nur im Bach steht, eure Seelen werden nie satt. Schöne Feier. Kommt zu mir. Und deswegen sag mal, so viele großartige Gottesdienste, du bist mittendrin, Hände hoch feiern, innerlich, ein tolles Event. Und innerlich gehst du 2-3 Tage raus und bist völlig leer und sagst, puh, ja, ja. Hab wieder Durst. Alles so kurzzeitig. Mal kurz berührt sein. Mal kurz volle Hingabe. Mal kurz für Jesus die Welt erobern. Aber dann nach 2 Tagen, naja, war ein Event. Jesus sagt bildlich, ihr steht hier im klaren Bach. Ja, und das ist alles gut. Und das ist so hilfreich. Und das ist hinweisend. Das ist erinnernd. Es ist ein tolles Programm. Großartiges Ambiente. Nette Leute. Große Musik. Großartige Location. Also der Tempel war wirklich gigantisch. Und Jesus sagt, aber ihr beobachtet nur die Zeremonie aus der Distanz. Es geht aber um das Beteiligtsein, um das Dazukommen. Ihr verdurstet, weil ihr das Wasser nicht trinkt, das euch Gott geben will. Ihr besucht nur Gottesdienste. Versteht ihr die Situation, wie sie damals war? Was unser Herr hier deutlich macht, wie radikal er mit diesem ganzen Ritus da bricht, obwohl von Gott eingesetzt, aber es wurde verdreht. Das Wasser kann absolut frisch sein, alles gut, alles kann auf Jesus hinweisen, aber wenn du nicht trinkst, verdurstest du. Wenn du dennoch nicht das Eigentliche siehst, sondern beim Ritual bleibst, verdurstest du. Wenn du jahrelang dachtest, Christ sein ist Kirche gehen, Taufe, Bibel zitieren, Konfirmation, Kommunion, dann wird es sich unwahrscheinlich ärgern, wenn Jesus hier sagt, nein, darum geht es nicht. Dann wird es sich ärgern, dass Jesus hier sagt, nee, das ist so, als würdest du nur im Bach stehen, im Wasser stehen, aber das löscht nicht deinen Durst, deine Sehnsucht nach Leben. Es löscht nicht deine Sehnsucht nach Antworten. Es löscht letztendlich deine Sehnsucht nach Gott. Nach dem Fest ist alles wieder Routine. Und du brauchst das nächste Event. Viele waren mittendrin, sie waren so dicht dran, standen sozusagen im Wasser, das kein schlechtes war, aber innerlich trocken. Und das ist das, was Jesus sieht. Wen dürste, komme zu mir. Schaut, und das ist doch Gottes Volk Israel, zu dem Jesus das sagt. Aber jetzt ist was Interessantes hier in dieser Aussage. Jetzt sagt Jesus wendet das jetzt gar nicht mehr auf die Allgemeinheit, auf sein ganzes Volk an, in diesen Versen, sondern er sagt, dem Einzelnen, wenn jemand dürstet. Das heißt, jetzt sieht er nicht mehr in die Allgemeinheit und sagt, ihr, mein Volk, sondern wenn jemand, und ruft Einzelne aus der Masse heraus, Einzelne aus dem Ritus und spricht eine Einladung aus. Hat mich erinnert an das, was Nikodemus sagt. Wenn jemand nicht wiedergeboren wird, der Einzelne. Wir werden nicht im Kollektiv gerettet. Jesus griff oft alltägliche Dinge auf und verwendete sie dann im übertragenen Sinn, um tiefe geistliche Wahrheiten zu illustrieren. Und so tut er das hier auch. Also alle sehen das Äußere und er sagt dem Einzelnen, hör mal, nur wenn du in diesem Bach stehst, reicht nicht. Du, jemand, du musst trinken. Du musst verinnerlichen. Es muss in dich kommen. Es wird nicht kollektiv eingeflößt oder ausgeschüttet durch Kirchenzugehörigkeit oder Taufe. Wenn jemand. Ich wäre gern dabei gewesen damals, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich sehe hier eine Menschenmenge, die diese Zeremonie beobachtet aus der Distanz. Für viele war diese äußerliche Feierlichkeit der Ersatz für das Eigentliche geworden. Frage, kann dir und mir das auch passieren? Hey, komm Sonntag für Sonntag hierher. Kann ich hier vorne im Bach stehen und innerlich verdursten? Ja. Kannst du hier sitzen, von mir aus noch die nächsten 10 Jahre, jeden Sonntag, und innerlich verdursten? Mitten im Bach. Hier steht einer auf und sagt dem Einzelnen, wenn du Durst hast, muss Wasser in dich hineinkommen. Du musst es verinnerlichen, du persönlich. Er sagt eigentlich, wer von dem Wasser von mir trinkt, der wird leben. Der wird leben. Der bekommt Antworten, die durchtragen. Wenn du nur in der Routine stehst, im Gottesdienst und alles mitmachst, das ist nicht das, was Gott will. Schaut, Jesus wusste also genau, dass trotz der Festlichkeiten, die sich hier vor den Augen aller abspielten, er von erschöpften und durstigen Herzen umgeben war. Verdurstende Seelen. Das ist das, was Jesus sieht. Nur im Wasser stehen, selbst wenn es gut und lebendig ist, reicht nicht. Es rettet dich nicht. Aber wie geschieht das nun? Rettung vor dem Verdursten. Jesus gibt hier eine Antwort. Ich möchte mit euch durchgehen. Das erste, achte auf deinen Durst. Wenn jemand dürstet. Und ich muss euch jetzt so ein bisschen hineinnehmen in die Gesamtaussage, glaube ich, der Heiligen Schrift. Und ihr prüft das, ich weiß das und ihr seid da nicht naiv, aber ihr müsst nochmal vom Gesamtbild der Schrift ausgehen, was unsere Rettung betrifft. Ich behaupte, kein Mensch hat diesen Durst von Natur aus nach Gott. Kein Mensch kann daher wissen, dass Jesus Durst stillen kann. Wir sind zu weit weg. Wir lieben das Ritual, aber sonst sind wir weit weg. Das ist das innere Wunder der Wiedergeburt, was Jesus Nikodemus erklärt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, dann erst kann er das Reich Gottes sehen. Dann versteht er, wonach er eigentlich Durst hat. Wir erkennen die Wüste in unserem Leben, wenn Gott uns die Augen aufmacht. Wir lesen hier, dass hier ein Durst ist, ein Bedürfnis vorausgesetzt wird und dass wir dann zu ihm kommen müssen, wenn wir durstig sind. Ich möchte nicht wissen, wie viele zum Glauben gekommen sind, ohne den Durst nach Gott. Vielleicht Durst nach Lebensverbesserung, vielleicht auch ist das schön hier in der Gemeinschaft, keine Ahnung. Also wer betet, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott, Psalm 42. Wer betet, es dürstet meine Seele nach dir, schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, nach dir, Gott. Wer so betet, der spürt das Ziehen des Vaters. Und es ist dann, diese eine Person, Jesus, die diesen Durst stillen wird. Das steht hier im Text. Und niemand kommt wirklich zu ihm und zum Leben, wenn er diesen Durst nicht spürt. Ich glaube, dass meine Arbeitskollegen eigentlich Durst nach Gott haben, aber sie spüren ihn nicht. Durst nach Gott. Das ist das, was der reiche Jüngling nicht wollte. Er wollte sein Reichtum plus Gott obendrauf. Ihn hat nicht nach Gott gedürstet. Wir müssen aufgrund der Schrift eingestehen, dass der Geist Gottes diesen Durst wecken muss. Es kann kein Programm der Welt. Wir können uns hier im Gottesdienst und hier in der Stadt die Beine kaputt strampeln. Wenn Gott nicht diesen Durst weckt, wird kein Mensch erkennen, ich habe Durst nach Gott. Vielleicht könnt ihr das mal auf eure Gebetsliste tun. Gott, weck Durst in dieser Stadt. Aber nach dir. Nicht nach einer coolen Church. Nicht nach Lebensverbesserung. Nach Heilung von körperlichen Gebrechen. Sondern Durst nach dir. Gebetsliste obendrauf. Jemand hat mal gesagt, Alkohol ist kein Durst der Kehle, sondern ein Durst der Seele. Und wir haben das Problem, dass oft äußere Dinge genommen werden als Ersatz für das Eigentliche, um diesen Durst zu befriedigen. auch fromme Dinge. Aber wir brauchen erleuchtete innere Augen, um zu erkennen, dass dieser Durst letztlich ein Durst nach Gott selbst ist. Und sein Angebot ist hier, wenn jemand dürstet, wenn jemand Durst nach Gott hat, der ganze Tempel sollte den Weg deutlich machen, der Weg zu Gott ist noch blockiert, aber er soll frei werden. Wer Durst nach Gott hat, der komme zu mir. Das war ein Rettungsangebot hier, nicht ein Alltagsverbesserungsangebot. Wisst ihr, bei wem das Thema Durst schon mal ein Thema war? In Johannes. Johannes 4, das Gespräch mit der Frau am Brunnen. Ich zitiere euch nochmal zwei Verse aus Kapitel 4. Da werdet ihr merken, dass Jesus eigentlich immer diese in seiner Symbolik auch bleibt, in seiner Gleichnisrede. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Könnt ihr euch erinnern? Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Das reicht nicht nur 2-3 Tage. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist innerlich, das hat mit meiner Rettung zu tun. Die Bedeutung der Einladung von Jesus findet sich in der Tatsache, dass er die Erfüllung all dessen ist, worauf das Laubhüttenfest hingewiesen ist. Sie standen mittendrin und haben es nicht begriffen. Der Messias steht im Tempel. Er ist der eine, der das lebendige Wasser ist und er gibt den Menschen Wasser, das den Menschen ein ewiges Leben gibt. Das ist das, was er hier sagt. Er war das, worauf alles im Tempel hingewiesen hat. Wenn jemand dürstet. Frage, ist eine durstige Seele heute Morgen hier? Tja, muss man nachdenken, ne? Ignorier das nicht. Hier ist ein Wort für dich. Und hier ist ein Wort für mich. Bist du so ein Jemand, der Einzelne in der Masse? Wenn ja, dann wird ein zweites folgen. Jesus sagt, der soll dann kommen. Der komme. Er sagt, wer innerlich leer ist, der soll nicht zu irgendeinem Ersatz gehen, sondern der soll zu mir kommen. Ich weiß nicht, ob das ein öffentlicher Aufruf ist, wie wir das heute machen, auf einmal kommen Leute vorne an die Treppen, keine Ahnung. Vielleicht hat er nur gesagt, komm zu mir, ich bin nachher hier im Eingang, am Nikanor-Tor. Ich weiß es nicht. Aber er stellt es mitten im Tempel für alle hörbar heraus. Kommt zu mir, bleibt nicht beim Ritual. Das hat auf mich hingewiesen. Das heißt, er soll nicht nur zu einem Gottesdienst kommen, so dabei sein, denn das ist nicht alles nur dabei sein, es geht nicht darum, nur zu beobachten, sondern selbst beteiligt zu werden, innerlich an dem, was Gott gerade tut. Es geht nicht darum, getauft zu sein, konfirmiert zu sein, kirchlich zu heiraten, in einem Gottesdienst zu gehen. Es geht darum, den Lebensdurst gestillt zu bekommen mit lebendigem Wasser. Und Jesus sagt, wer das will, der muss zu mir kommen. Wasser ist für unser Leben nicht nice to have. Es ist lebensnotwendig. Dasselbe hat er, by the way, auch in Johannes 6 gesagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht Brot, um physisch leben zu können. Und ihr braucht mich, um geistlich zu leben. Auch Brot ist nicht nice to have. Ihr braucht Wasser, um physisch zu leben und ihr braucht mich, um geistlich zu leben. Das sagt Jesus hier an diesem Ort des Tempels. Wenn du wirklich leben willst, dann komm zu mir. Wer leer ist, soll nicht irgendwo hingehen, der soll nicht bei der Zeremonie stehen bleiben, sondern der komme zu mir. Ersatzangebot, ja, die gibt es, auch fromme. Aber das ist wie im Bach stehen. Das Wasser muss in dich hineinkommen. Ich weiß, wovon ich da rede. Das sind Kämpfe, Leute. Ich weiß, da ist die Quelle. Er hat mir alles gegeben. Ich kämpfe nicht um die Rettung. Aber es immer wieder festzumachen, das ist die Herausforderung. Und deswegen sagt er, weil es in dich hineinkommen muss, sagt er ein weiteres, der trinke. Der trinke. Verinnerliche Jesus. Verinnerliche seine Worte. Es ist im Kern dasselbe, was er in Johannes 6 mit Brot sagt. Ich bin euer Leben. Zu ihm kommen, ihn aufnehmen, das Wunder der Rettung durch eine neue Geburt erleben. Ihn einladen in das Innerste meines Lebens, Jesus zum Wasser meiner Seele zu machen. Nichts anderes mehr. In ihm zufrieden zu sein. Leute, was für eine Szene im Tempel. Ich weiß ja nicht, diese Priester in ihren prächtigen Gewändern, die drehten sich um. Die Menschen horchten erstaunt auf, wer stört hier diese Feier? Wer stört unseren Gottesdienst? Menschen mit weit aufgerissenen Augen sind völlig irritiert und hören das. Die kannten doch diesen Mann. Einige hatten ihn in Galiläa gesehen, einige hatten ihn in den Straßen von Jerusalem predigen gehört. 2,5 Jahre war er mittlerweile unterwegs seit seiner Taufe, öffentlich. Viele hatten jetzt diesen Zimmermann schon gesehen und von ihm gehört. Und plötzlich stellt der sich im Tempel hin und stört die Feier mit einer krassen Behauptung. Jesus stand auf, stellte sich damit öffentlich als Messias vor und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das heißt, und das hat Jesus öfter gemacht, er gebraucht dieses Ereignis, was wir heute hier betrachten, als Anschauungsunterricht, PowerPoint damals, wenn ihr so wollt. Und als Gelegenheit, sein Volk am letzten Tag des Festes öffentlich aufzufordern, ihn als das lebendige Wasser, als ihren Messias anzunehmen. Seine Worte erinnern an Jesaja 55, Vers 1. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Wen dürstet, der komme und trinke. Verinnerlichen. Und diese drei Worte fassen auch die Einladung eigentlich des Evangeliums gut zusammen. Das gilt ja bis heute. Das Erkennen der Notwendigkeit führt dazu, dass man sich der Quelle naht und schließlich das Benötigte erhält und trinkt. Aber wo fängt es an? Erkennen, ich habe Durst. Und wenn wir das nicht mehr predigen, wenn wir das nicht mehr lehren, wenn wir sagen, hey, im Kern suchst du nach Gott, nach nichts anderem, warum kommen die Leute dann? Die durstige und verdurstende Seele spürt das Verlangen, zum Erlöser zu kommen und dort zu trinken. Das heißt, die verdurstende Seele empfängt dort die angebotene Rettung. Das ist der letzte Gedanke, den ich euch noch mitgeben will heute. Glaube ermöglicht den Zugang zum Leben. Nochmal das Johannes-Evangelium, Zeichen, Glauben, Leben. Leben ist das große Thema. Leben ist das große Thema unserer Seele. Ja, wie denn? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So sagt Jesus hier. Jetzt ist man sich nicht so ganz so sicher, was mit der Wendung hier dieses, wie die Schrift gesagt hat, gemeint ist. Also es ist nicht das gleiche, als wenn hier stehen würde, es steht geschrieben, weil dann käme ein Zitat. Die Aussage deutet aber an, dass selbst das Alte Testament etwas in indirekter, in bildhafter, metaphorischer Weise, oft auch konkreter Weise angesprochen hat. Welches Thema? Glaube. Es geht um Glaube in der ganzen Schrift. Und deswegen haben wir diese ganzen Bilder. Wenn du wissen willst, was Glaube bedeutet, schau dir Abraham an, schau dir Mose an, schau dir Jona an. Glaube ist das große Thema der Schrift. Und dann spricht Jesus von den Folgen dieses Trinkens. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Als Folge. Ich frage mich oft, warum ich so innerlich am Ende bin. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß darum. Ich stehe mitten im Bach. Aber was für eine Aussage, denkt darüber mal nach. Hier könnte Jesus von zwei Wahrheiten gesprochen haben. Das ist jetzt wichtig. Wenn wir vom unmittelbaren Zusammenhang ausgehen, was Jesus hier sagt, spricht Jesus von einem Wasser Gottes im Inneren eines Menschen, der Durst nach Gott verspürt hat, der dann gekommen ist und der glaubt. Und in dem Zusammenhang meint strömt, dieses Wasser rettet zum Leben mit Gott und hilft diesem Menschen nun weiter im Glauben zu wachsen und im Glauben weiterzugehen. Es strömt in ihm weiter, um voranzugehen. Es ist nicht gleich nach außen gerichtet. Denken wir schon gleich an die nächste Generation? Nein, ich denke zunächst mal vom Zusammenhang her, es strömt in dir, bringt dich weiter in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott. Es ist also zuerst eine persönliche Angelegenheit, ein Strömen im und für den Glaubenden, etwas, was in uns geschieht. Es ist da. Und dann lass das Wasser tun, was es tut, wenn du es trinkst. Schaut, ich nehme schon mal so eine Flasche. Wenn ich aus dieser Flasche trinke, dann mache ich dem Wasser keine Anweisung, wo es hinzufließen hat. Ich sage nicht, pass auf, die nächsten Tropfen bitte ein bisschen Richtung, wo ist die Milz, keine Ahnung. Das andere Wasser ein bisschen mehr. Nein. Das Wasser tut, was es tun wird, um meinen Körper am Leben zu halten. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Der trinke und lass das Wasser tun, was es in dir tun will. Ob du gerade in einer Krise bist, ob du gerade Fragen zur Gemeinde hast, ob du Fragen zu dir selber hast. Nimm es als Wasser, was in dir sprudelt, wo du sagst, Gott, wie gehe ich damit um? Also nochmal, bevor wir das Wasser verschlucken, schauen wir es nicht an, wir geben keine Anweisung. Es fließt in uns und tut, was es will. Also ich will da nicht zu viel Allegorie reinlegen, aber es geht nochmal darum, dass wir es verinnerlichen. Andere sehen hier dann noch eine zweite Richtung, die möchte ich euch zumindest nicht vorenthalten. Was passiert bei denen, die innerlich so erfüllt sind? Durch die, die wirklich diesen rettenden Glauben haben, da werden auch Ströme ausgehen nach außen. Es ist, denke ich, beides gemeint. Dieses Wasser belebt uns, aber es bedeutet auch, dass andere um uns herum einen Segen erleben. Weil sie sich fragen, wie kommst du denn mit den ganzen Sachen hier klar? Du gehst anders damit um. Es ist beides. Erinnert ihr euch, dass das Ritual im Wasser, dass das Wasser hinunterfloss ins Kidron-Tal? Jesus gibt den Durstigen Wasser, ewiges Leben. Er will diesen Durst nehmen und dann werden diese Menschen zur Quelle für andere. Das müssen die sich nicht vornehmen. Das wird geschehen. Aber es fängt bei dir an. Das ist das Zweite. Das Erste bedingt das Zweite. Wenn du nur nach außen ein bisschen fromm erzählen willst und so, aber innerlich vertrocknet bist, was ist denn das? Es ist beides. Das heißt, die Bedeutung der Einladung von Jesus findet sich in der Tatsache, dass er selbst die Erfüllung all dessen war, worauf das Laubhüttenfest hingewiesen hatte. Er stellt sich in den Tempel und sagt, ich bin es. Er war der eine, der das lebendige Wasser gab. Und dieses lebendige Wasser sollen jetzt die Leute, die das erleben, an andere weitergeben. Das ist, glaube ich, der Gedanke hier. Bleibt abschließend eine Frage. Wofür steht jetzt genau dieses Wasser? Wofür steht das Wasser? Was meint Jesus? Wie soll denn das passieren? Wie verinnerlichen wir denn das? Es ist ja nun mal ein Bild. Wie wird das Bild denn jetzt konkret? Was hat er denn damals im Tempel genau gemeint? Und jetzt könnten wir theoretisch spekulieren, was Jesus damit gemeint hat. Müssen wir aber nicht.